Ladies and gentlemen, the President.
Meine Damen und Herren, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Please sit down. Thank you. Good afternoon.
Vielen Dank und guten Tag. Ich möchte zunächst mich bedanken bei Bundeskanzler Scholz, der sich auf den Weg gemacht hat nach Washington heute. Wir hatten ein sehr produktives Treffen. Ich glaube, unsere Teams haben überlegt, ob wir sie überhaupt entlassen werden. Die erste halbe Stunde zusammengesessen und danach und auch dann gemeinsam mit den Teams. Das war sehr nützlich. Eins, was mir aufgefallen ist, sind die gemeinsamen Werte, die gestalten, wie wir dieses Konzept des Leadership angehen und auch das grundlegende Engagement, auf dem das fußt, für die Würde der Arbeiter und Respekt für allen. Ich weiß, dass wir weiterhin enger zusammenarbeiten werden mit Ihnen, mit dir, Olaf, ist dieses Stärken und Vertiefen der wichtigen Allianz und unsere weitreichende Partnerschaft zwischen unseren zwei Ländern. Natürlich haben wir die meiste Zeit heute damit verbracht, mit der Abschreckung der russischen Bedrohungen gegen der Ukraine und auch die regelbasierte Weltordnung, die langständigen Prinzipien, die wir haben, dass wir dies gemeinsam angehen, und wir arbeiten sehr eng zusammen hier. Wir glauben, dass Diplomatie die Lösung ist. Deutschland hat eine führende Rolle da übernommen hat in der Deeskalierung der Spannungen und auch Unterstützung für den Dialog durch den Normandie-Format. Aber wenn Russland sich anders entscheidet, dann sind wir bereit. Heute haben wir zusammen besprochen unsere enge Zusammenarbeit und auch unsere enge Zusammenarbeit, um ein starkes Paket von Sanktionen zu schnüren. Dies demonstriert die internationale Entschlossenheit und würde auch schnelle und harsche Konsequenzen verhängen. Und ich bedanke mich bei Deutschland für diese führende Rolle, auch innerhalb der EU und auch unsere Partnern in Osteuropa in dieser Frage. Wir haben auch über unser gemeinsames Commitment zu den NATO-Verpflichtungen des fünften Artikels und auch die Zusicherungen gegenüber unseren Verbündeten an der Ostflanke. Die USA entsendet bereits Truppen, um die Verbündeten zu unterstützen. Und ich möchte auch Kanzler Scholz danken dafür, dass Deutschland unsere Truppen dort stationiert werden können und auch die langjährige Unterbringung unserer Männer und Frauen in Uniform dort. Wir haben auch über Herausforderungen gesprochen, auch bezüglich China und auch andere Konkurrenten, die eine illiberale Zukunft schmieden. Stimmen uns überein, dass wir eng zusammenarbeiten, zu sichern, dass die Regeln und der Prinzipien der entstehenden Technologien Freiheiten und Chancen zu fördern, nicht Repression und auch nicht Autoritarismus. Wir haben noch einmal unterstrichen unser Commitment zu der Arbeit der Integration der Westbalkan und der G7-Vorsitz, der deutschen G7-Vorsitz, ist eine Möglichkeit für dieses Forum, eine robuste Tagesordnung, was viele internationalen Herausforderungen mit sich bringt, Pandemie beenden, Klimawandel bekämpfen, dies anzusprechen. Also im Endeffekt, wir sind NATO-Verbündete, wir sind Partner, wir sind auch führende Länder der G7 und G20. Wir haben eine starke bilaterale Beziehung und wir sind enge Freunde und zuverlässige Partner. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam unternehmen können. Vielen Dank, dass Sie diesen Besuch auf sich genommen haben, diese Reise. Und ich freue mich auf, das ist der erste von vielen Möglichkeiten, wo wir Zusammenarbeit Zeit verbringen können und unsere Ideen austauschen können. Nun zu Ihnen.
Nachmittag auch von meiner Seite aus.
Ich bin sehr dankbar, dass wir heute so ausführlich miteinander sprechen konnten und ich hier meinen Antrittsbesuch machen konnte, aber gleich auch all die Fragen besprechen, die uns miteinander bewegen. Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation und es ist gut, dass Joe und ich das intensiv diskutieren konnten, was in dieser schwierigen Situation zu tun ist. Klar, es gibt eine militärische Bedrohung der Ukraine. Darüber kann nicht geschwiegen werden und das ist offensichtlich. Wir sehen, wie viele russische Truppen entlang der ukrainischen Grenze aufgestellt sind. Und das ist eine ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa. Deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam handeln und zusammenstehen und auch gemeinsam das Notwendige tun. Es ist wichtig, dass alle Verbündeten, die USA und Deutschland, die transatlantische Partnerschaft zwischen den USA und Europa, die NATO, gemeinsam das Gleiche sagen und gemeinsam handeln und dass wir klar gemacht haben, wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun. Das ist klar gesagt und von allen verstanden. Und vor allem, glaube ich, ist die Botschaft so wiederholt abgegeben worden, dass sie auch in Russland angekommen ist. Wichtig ist, dass wir jetzt auch intensiv daran gearbeitet haben, gemeinsame Vorbereitungen dafür zu treffen, dass Sanktionen auch festgelegt werden können. Wir wollen nicht damit anfangen, wenn der schlimme Fall eintritt, einer militärischen Aggression gegen die Ukraine, sondern können wir sofort schnell und gemeinsam und vereint handeln. Und das werden wir dann auch. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir all unsere diplomatischen Möglichkeiten nutzen. Ich bin sehr froh über deine große Bereitschaft, das alles mit auf den Weg zu bringen, insbesondere die bilateralen Gespräche zwischen Russland und den USA. Selbstverständlich die Vereinbarung, Gespräche, die wir haben im Rahmen des NATO-Russlands-Formats. Das ist wichtig, auch damit Russland versteht, dass die NATO gemeinsam handelt und gemeinsam vorbereitet ist. Nachdem viele Jahre nicht mehr richtig Gespräche in Gang gekommen sind, ist es ein gutes Zeichen, dass sie jetzt stattfinden, wo Kontroversen diskutiert werden, aber dass sie stattfinden. Das Gleiche gilt für die Frage der OSZE, wo wieder diskutiert werden muss über Sicherheit in Europa. Auch das ist ein Fortschritt, so mühselig wie es ist und so wenig da bisher Konkretes, Substanzielles herausgekommen ist, freuen wir uns darüber, dass dieses Format wieder eine Rolle spielt. Und natürlich gilt das auch für die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland, das Normandie-Format. Wir haben das. Es hat jahrelang nicht mehr richtig viel Leben ausgestrahlt, aber jetzt ist eine Situation da, in der wir da wieder hart miteinander diskutieren. Und das ist der Ansatzpunkt dafür, dass wir auch Wege finden können aus dieser Konfliktsituation heraus. Diese Doppelstrategie aus klaren Ankündigungen im Hinblick auf Sanktionen, die ergriffen werden, falls es zu einer militärischen Aggression kommt, und gleichzeitig allen Gesprächsformaten, die wir nutzen, ist die vielversprechendste, die man in dieser Situation überhaupt ergreifen kann. Das tun wir gemeinsam und wir stehen da fest zusammen. Wir haben uns auch über viele andere Fragen unterhalten, die für uns jetzt wichtig sind, insbesondere im Hinblick auf die G7-Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland, wo wir lange miteinander zusammenarbeiten als wirtschaftsstarke Demokratien und wo wir natürlich deshalb auch einen ganz besonderen Auftrag haben, etwas beizutragen für ein besseres Zusammenhalten der Welt. Dazu zählt insbesondere, dass wir unverändert alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Planeten geimpft werden können, nicht nur in unseren reichen Ländern, wo wir noch den einen oder anderen überzeugen müssen, sondern auch in den Ländern, wo viele sich gerne impfen lassen würden, aber nicht an die Impfstoffe herankommen. Und da sind die Initiativen, die wir beide ergriffen haben und die wir auch international voranbringen, von größter Bedeutung. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Frage der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels, ein großes Thema, das uns alle umtreibt und wo es offensichtlich ist, dass wir nur global gemeinsam erfolgreich werden sein können, denn das Klima ist nun mal eine Sache, die sich nicht an nationale Grenzen beschränkt. Wir haben als Industrienation einen wichtigen Beitrag zu leisten mit unseren technologischen Möglichkeiten, unseren ökonomischen Möglichkeiten, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir Wohlstand haben können bei uns und in anderen Ländern der Welt, ohne dass das Klima geschädigt wird. Diese große Herausforderung ist für uns von großer Bedeutung. Und deshalb wollen wir auch ein solches Zusammenwirken in dieser Strategie mit voranbringen und über einen Klimaclub, der gut Willigen in dieser Frage diskutieren, der alle einlädt, mitzumachen. Das sind ein paar der Punkte, die wir besprochen haben. Nochmal, das Gespräch, das sehr persönlich und sehr intensiv war, bestätigt die gute Zusammenarbeit unserer Länder, die feste Verbindung, die wir in unserer transatlantischen Partnerschaft haben und dass beide Länder sich aufeinander verlassen und verlassen können.
Well, thank you very much. We'll now take it.
Ja, vielen Dank. Jetzt werden wir jeweils zwei Fragen annehmen. Reuters, Andrea, erste Frage. Vielen Dank, Mr. President, und auch Bundeskanzler Scholz. Herr Präsident, ich will Sie schon seit langem fragen. Nord Stream 2, Sie sind dagegen. Sie haben es nicht erwähnt. Aber haben Sie Zusicherungen bekommen von Bundeskanzler Scholz, dass Deutschland dieses Projekt dann stoppen wird, wenn Russland einmarschiert in die Ukraine? Und haben Sie besprochen, die Definition von einem Einmarsch, was das wäre?
Sie haben darüber gesprochen, dass es eine strategische Ambiguität geben soll wegen den Sanktionen. Und ich wollte wissen, ob die Sanktionen, die Sie vorhaben und die EU vorhaben und die US vorhaben, nun schon fertig geschnürt sind oder ob das noch ausgearbeitet wird. Und ist denn in der Tat dass Sie das nicht sagen wollen, was genau da drin ist, ist das eine Ausrede, um dass Deutschland vielleicht zum Beispiel die SWIFT-Maßnahmen nicht mittragen würde?
Let me answer the first question first.
Die erste Frage nehme ich dann zuerst. Also wenn Russland die Ukraine invadiert, zum Beispiel Panzer und Truppen die Grenze überqueren in die Ukraine noch einmal, dann wird es nicht mehr ein Nord Stream 2 geben. Aber wie machen Sie das genau, wenn das Projekt und die Kontrolle derer ist unter Deutschlands Kontrolle? Ich verspreche Ihnen, das werden wir schaffen.
Schönen Dank für Ihre Frage. Ich will sehr klar sagen, wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt. Und das ist ja notwendig, dass wir das tun, damit auch von Seiten Russlands klar verstanden wird, dass es harte, weitreichende Maßnahmen geben wird. Es gehört dazu, dass wir nicht alle auf den Tisch legen, weil es notwendig ist, dass auch von Seiten Russlands verstanden wird, da könnte noch viel mehr passieren, als sie sich vielleicht selber ausrechnen. Aber es ist gleichzeitig klar, dass wir gut vorbereitet sind. Es werden weitreichende Maßnahmen sein. Wir werden sie gemeinsam mit unseren Alliierten ergreifen, gemeinsam auch mit den USA. Und wir werden diese Schritte, auch alle notwendigen Schritte ergreifen. Und Sie können sicher sein, es wird auch keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich agieren, sondern wir werden da einheitlich und zusammen auftreten. And possibly this is a good idea to.
Vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns an unsere amerikanischen Freunde wenden. Wir stehen vereint. Wir unternehmen alle notwendigen Schritte und alle von uns tun das gemeinsam.
Will you commit today to turning off and pulling?
Und werden Sie heute diese Verpflichtung eingehen, Nord Stream 2 zu beenden?
That we are.
Wie ich bereits gesagt habe, wir stehen da zusammen. Wir sind absolut einer Meinung hier. Wir unternehmen die gleichen Schritte. Wir werden eine harte Reaktion gegenüber Russland fahren.
So, jetzt Sie sind dran, Herr Bundeskanzler.
Ja. Michael Fischer, dpa, vielen Dank. Herr Präsident, zuerst eine Frage an Sie. Die USA haben in den letzten Jahren immer wieder schwere Waffen in die Ukraine geliefert. Deutschland schließt das kategorisch aus, hat zuletzt nur 5.000 Schutzhelme an die Ukraine geliefert. Meinen Sie nicht, dass die NATO auch in diesem Punkt geschlossen handeln sollte, sprich, dass Deutschland als stärkster europäischer NATO-Partner auch schwere Waffen in die Ukraine liefern sollte, die Waffen, die die Ukraine auch von Deutschland erbittet. Und zu Nord Stream 2 würde ich gerne von Ihnen wissen, finden Sie nicht angesichts der russischen Bedrohung, dass Deutschland jetzt schon seine Position zu Nord Stream 2 überdenken sollte? Und eine dritte Frage, wenn Sie erlauben, es hat in den vergangenen Tagen, Wochen sehr scharfe Kritik in US-Medien, auch aus dem Kongress, an Deutschland gegeben. Die Verlässlichkeit Deutschlands als Bündnispartner ist in Frage gestellt worden. Haben Sie Verständnis für diese Kritik? Ist Deutschland aus Ihrer Sicht noch ein verlässlicher Partner? Und Herr Bundeskanzler, an Sie auch noch mal die Nachfrage zu Nord Stream 2. Sie sagen, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Sie nennen Nord Stream 2 nicht beim Namen. Glauben Sie nicht, dass Sie, wenn Sie es beim Namen nennen würden, Vertrauen zurückgewinnen könnten bei östlichen Bündnispartnern und auch hier in den USA?
There's no need to win back.
Es gibt keinen Grund, Vertrauen zurückzugewinnen. Er hat das Vertrauen der Vereinigten Staaten. Deutschland ist einer unserer wichtigsten Alliierten und Verbündeten auf der ganzen Welt. Es gibt da keine Frage der Deutschland, der Partnerschaft Deutschlands für die Vereinigten Staaten. Es ist einer der größten Geldgeber und Unterstützer und Förderer der Ukraine seit 2014 auch. Sie hatten so viele Fragen gestellt, ich weiß nicht mehr, was sie alle waren. Aber was die US-Medien angeht, dass Deutschland kein zuverlässiger Partner ist, das ist nicht, Deutschland ist ein komplett verlässlicher Partner. Da habe ich keine Zweifel.
Wir sind eng verbunden mit den Vereinigten Staaten. Die transatlantische Partnerschaft zwischen Deutschland und den USA zählt zu den ganz, ganz wichtigen Konstanten der deutschen Politik, die auch für die Zukunft von allergrößter Bedeutung sind. Und Sie können sich darauf verlassen, dass das auch in der Zukunft immer ganz, ganz vorne bei den Prioritäten ist. Wir sind im Rahmen der NATO das Land, das im kontinentalen Europa den größten Aufwand treibt für die militärische Kraft, die wir bereitstellen in diesem Zusammenhang und die finanziellen und Budgetmittel, die dafür mobilisiert werden. Und wir sind auch das Land, das einen sehr, sehr großen, mit den USA streiten wir uns immer noch darum, wer den größten Teil leistet, aber einen sehr großen Teil der finanziellen Hilfen für die Ukraine zur Verfügung stellt. Es sind seit 2014 etwa 2 Milliarden Dollar, die direkt aus dem deutschen Finanzierungsrahmen kommen, und über die Europäische Union sind es noch mal etwa 3,8 Milliarden. Also richtig viel finanzielle Mittel zur ökonomischen Stabilisierung, die wir beigetragen haben. Und wir sind auch weiter bereit, diesen Beitrag zu leisten. Und deshalb ist das die unverbrüchliche Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland, die wichtig ist, zu der dann auch zählt, dass wir jetzt im Hinblick auf die schwierige Situation an der Grenze der Ukraine wegen der russischen Truppen sehr klar gesagt haben, wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren.
Herr Präsident, nochmal die Nachfrage mit Blick auf die Waffenlieferungen. Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung, dass NATO-Partner da unterschiedlich handeln? Und zu Nord Stream 2 auch nochmal die Frage, halten Sie die aktuelle Positionierung in der jetzigen Situation angesichts der russischen Bedrohung für in Ordnung?
Look.
Sehen Sie, es gibt keinen Zweifel bei den Vereinigten Staaten, dass Deutschland unglaublich zuverlässig ist als Partner und einer der größten Kräfte in NATO. Die Frage, dass Nord Stream 2 voranschreiten würde mit einer Invasion seitens Russlands, das passiert ja einfach nicht. Nun, Wall Street Journal, Sabrina. Danke. Nachdem Sie alles jetzt wissen, denken Sie, dass Präsident Putin einen Einmarsch in die Ukraine vor dem Ende des Winters zusagen wird und auch angesichts der 30.000 Streitkräfte dort vor Ort? Ich habe mich mit den Russen unterhalten, insbesondere Präsident Putin. Ich weiß nicht, ob er selbst weiß, was er machen wird. Es muss ihm klar sein, dass es ein kolossaler Fehler wäre, Richtung Ukraine einzumarschieren. Es wäre verheerend für Europa und es würde sehr viel kosten. Ich habe sehr direkt mit ihm gesprochen, telefonisch und auch in Person. Wir werden die schwierigsten, die schwerwiegendsten Sanktionen verhängen und es wird ein hoher Preisschild tragen, auch im weiteren Zukunft. Es wird auch Europa dann verändern und es wird aber seine Wirtschaft auch dann einen Effekt darauf haben. Und ich weiß jetzt, dass seine jetzige Situation ist, dass wenn die Erde gefroren ist, nördlich von Kiew, hat er dann die Möglichkeit dazu, die Kapazitäten. Aber ich glaube, niemand weiß außer ihm, was er machen wird. Und die Amerikaner, die sich in der Ukraine befinden, diese 30.000, ich rede nicht von unserem diplomatischen Korps, sondern Amerikaner, die dort sind. Ich möchte sehr, sehr gerne nicht, dass sie irgendwo in dazwischen geraten. Das würde ich ihnen dann raten, dass sie das Land verlassen sollen.
Steps that Germany is taking.
Kanzler Scholz, können Sie uns erzählen, wie die Energie dann Dependence und auch diese auf Deutschlands auf Russland das abzubauen?
Schönen Dank für die Frage, weil sie mir die Gelegenheit gibt, ein Thema anzusprechen, das mich sehr bewegt. Vielleicht einmal die gute Botschaft vorweg. Deutschland hat sich im Rahmen seiner Strategie zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels entschieden, in ganz kurzer Frist, also mittlerer Frist, in 25 Jahren komplett aus der Nutzung von Öl, Kohle und Gas auszusteigen. 2045 wird Deutschland spätestens CO2-neutral wirtschaften, und zwar als eines der leistungsfähigsten Industrieländer der Welt. Wir denken ja bei all diesen Rohstoffen immer an die Heizung zu Hause und das Autofahren, aber es geht ja auch um industrielle Produktion, wie man Stahl herstellt, wie Chemie gemacht wird, wie das hergeht mit der Zementherstellung. Und das alles umzustellen, große industrielle Prozesse neu zu organisieren in dieser kurzen Zeit, das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb werden noch in diesem Jahr weitreichende Entscheidungen getroffen, die dazu beitragen, dass wir unsere Kapazitäten bei der Nutzung von Windenergie, Offshore Windenergie, Onshore und Solarenergie auszubauen, auch das Netz auszubauen und eine deutschlandbezogene, aber auch weltbezogene Strategie zu entwickeln zur Nutzung von Wasserstoff, was zentral dafür ist, dass wir die industriellen Prozesse, die heute Öl oder Gas verwenden, anders organisieren können. Die Industrie ist dazu gewillt und wir machen das mit denen zusammen, aber das wird wahrscheinlich die größte industrielle Modernisierung sein, die in Deutschland stattfindet, seit über 100 Jahren, mit den guten Chancen, dass wir damit auch Technologien entwickeln können, die anderswo in der Welt eingesetzt werden können. Denn letztendlich hängen wir, was den Klimawandel betrifft, ja miteinander zusammen. Im Übrigen ist es so, dass bei dem heutigen Energiemix es sich um ein Viertel des Energiemixes handelt, der mit Gas zu tun hat. Und davon ist nur ein Teil russisches Gas, ein großer Teil kommt aus Norwegen oder aus den Niederlanden. Und selbstverständlich ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir gleichzeitig Infrastrukturen etablieren, die für uns die Möglichkeit schaffen, dass wir alle Optionen immer haben und in jeder Zeit sicher agieren können. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sorgen machen müssen sich einige, die vielleicht zu sehr als Rohstofflieferanten auf diese fossilen Ressourcen setzen. Denn wenn weltweit der Weg auch gegangen wird, den wir gehen, sich auf erneuerbare Energien zu konzentrieren, dann wird dieses Instrument ökonomisch bald gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also, Herr Rinke.
Herr Präsident, ich hätte Ihnen ganz gerne eine Frage gestellt zum Thema LNG. Europa und Deutschland ist sehr viel stärker von russischem Gas abhängig als andere Regionen der Welt. Sie haben den europäischen Verbündeten versprochen, mit LNG-Gas zu helfen. LNG-Gas ist allerdings teuer, steht auch nicht in diesen Mengen zur Verfügung, dass es russisches Gas ersetzen könnte. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie den Europäern in einem Konfliktfall mit Russland wirklich helfen können. Ist das ein leeres Versprechen oder was können Sie tatsächlich anbieten? Zudem kaufen die USA in Russland für viele Milliarden Öl jedes Jahr. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob diese Öleinkäufe auch Teil des Sanktionspaketes sind, was derzeit auf dem Tisch liegt gegen Russland. Und Herr Bundeskanzler, Auch zum Thema Flüssiggas ist ja auch Fracking-Gas. Das ist in Deutschland sehr umstritten. Wie sehr passt der Bezug von LNG-Gas als Option und Alternative zu Ihrem Ziel, einen Klimaclub zu gründen? Ist es die einfach in der Abwägung bessere Alternative zu russischem Pipeline-Gas? Danke.
Let me respond. First.
Zunächst schauen wir uns Möglichkeiten an, wie man dem ausgleichen kann, also diese verlorenes Gas aus Russland zu sehen, wie wir das mit LNG, also mit Flüssiggas machen können, aber zusammen auch mit Freunden rund um die Welt. Wir denken, dass wir einen Großteil davon ausgleichen können. Aber was jeder hier vergisst, ist, dass Russland muss diesen Gas auch verkaufen können. Verlässt sich darauf. Ein Großteil für ihr Budget auf diesen Export. Und wenn sie davon abgeschnitten werden, dann wird das sie sehr empfindlich treffen. Und das hat dann natürlich oder zieht Konsequenzen nach sich. Also wir schauen jetzt, was wir tun können, um diesen Verlust zu kompensieren, also kurzfristig in Europa, wenn es dazu kommen sollte. Und wir arbeiten schon eine Weile dran.
Dass wir eng mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Joe Biden und ich persönlich in dieser Frage zusammenarbeiten, dass wir uns auf alle Situationen vorbereiten. Das gehört ja auch dazu, wenn wir sagen, wir bereiten alle möglichen Sanktionen vor, dann müssen wir ja selber in der Lage sein, gewissermaßen auch jederzeit handlungsfähig zu bleiben. Und das geschieht. Was die Frage der Nutzung von LNG betrifft, ist es zunächst mal so, dass das meiste LNG, das auf der Welt genutzt wird, aus natürlichem Gas besteht. Und auch das, glaube ich, gehört zu der Debatte mit dazu. Was die langfristige Perspektive betrifft, habe ich ja schon gesagt, worum es geht. Wir werden unsere Wirtschaft im Wesentlichen dort, wo Gase genutzt werden müssen, auf Wasserstoff umstellen. Und das wird ein Prozess sein, der schneller vor sich geht, als manche das heute sich vorstellen mögen, der aber eine gute Zukunft für uns alle mit sich bringen wird.
Thank you very much.
Vielen Dank. Danke.
Yes.
Given that there are 100,000
The answer is yes.
How? Are you speaking right now?